Schönen guten Tag. Kram Karrenbauer soll neue CDU-Generalsekretärin werden. Bundeswehr fehlen offenbar große Teile der Basisausrüstung. Neuer Dopingverdacht gegen Russland überschattet Olympische Winterspiele. Das Wetter, viele Wolken nach Norden hin, aber auch mal länger sonnig heute bei 3 bis 6 Grad.
Die Welt um 12. Der NDR2-Kurier.
Mir geht immer das Lied Geile Zeit von Juli durch den Kopf, wenn ich an die letzten 4 Jahre denke, schreibt Peter Tauber auf seinem Blog. Der nicht ganz unumstrittene Generalsekretär der CDU zieht sich zurück, auch aus gesundheitlichen Gründen. Und er gibt Kanzlerin Merkel damit die Möglichkeit, ihre Partei mal ein bisschen neu aufzustellen. Nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl wird darüber ja sehr heftig diskutiert. Und sie holt sich jetzt offenbar eine ihrer engsten Vertrauten ins Parteimanagement, Annegret Kramp-Karrenbauer, bis jetzt Ministerpräsidentin im Saarland. Anja Günther, NDR 2 Berlin. Das sieht aus wie ein Zugeständnis an die Konservativen in der CDU.
Ja, damit kommt Merkel den parteiinternen Kritikern in jedem Fall entgegen, denn Kramp-Karrenbauer dürfte die konservative Seele der Partei in der Tat ansprechen, sollte sie denn auf dem Parteitag der CDU am 26. Februar zur Generalsekretärin bestimmt werden. Sie würde andere Positionen vertreten als ihr Amtsvorgänger Peter Tauber. Der stand ja eher für jung, bunt und liberal, etwa für die Ehe für alle oder für ein modernes Einwanderungsgesetz. Das sieht Annegret Kramp-Karrenbauer alles etwas anders. Sie würde eine stärkere konservative Stimme der CDU vertreten an einer wichtigen Schaltstelle der Partei.
Kramp-Karrenbauer gilt ja auch so ein bisschen als Geheimtipp, weil sie bei der Landtagswahl im Saarland so gute Zahlen für die CDU geholt hatte, obwohl die SPD mit Martin Schulz gerade auf einem Höhenflug war. Und hofft Merkel, dass sie ihr Erfolgsrezept nach Berlin bringt?
Ja, Kramp-Karrenbauer bringt schon viel von dem mit, was die CDU jetzt ganz gut gebrauchen kann. Sie zählt mit 55 Jahren noch zu den jüngeren CDU-Spitzenpolitikern. Sie ist dennoch erfahren. Sie weiß eben sehr genau, wie man Wahlen gewinnt. Sie weiß, was sie will und setzt das in der Regel auch auf eher pragmatisch unaufgeregte Art und Weise durch. Sie regiert im Saarland geräuschlos in einer großen Koalition. Das kennt sie also auch. Sie ist thematisch breit aufgestellt, war ja schon Landesministerin für Arbeit, für Inneres, für Bildung und vor allem die beste Voraussetzung natürlich als Generalsekretärin. Sie ist eine enge Vertraute von Angela Merkel und das ist schon mal eine gute Startposition.
Kann es sein, dass Merkel da ihre eigene Nachfolge vorbereitet?
Kramp-Karrenbauer wird ja schon seit längerem als mögliche Nachfolgerin von Angela Merkel als nächste CDU-Kanzlerkandidatin gehandelt. Aber es war immer klar, wenn Merkel Kramp-Karrenbauer aufbauen will für einen Wechsel in spätestens 4 Jahren, dann muss sie sie jetzt ins Kabinett holen oder eben in eine wichtige Position in der CDU. Das hat Merkel getan und das ist durchaus als Signal zu verstehen, dass sie Kramp-Karrenbauer für eine Frau hält, die zu höherem berufen ist.
Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer soll offenbar neue CDU-Generalsekretärin werden. Anja Günther, NDR 2 Berlin. Es macht schon etwas ratlos, was wir da jetzt wieder hören über Versorgungslücken bei der Bundeswehr. Vor gerade mal einer Woche erfahren wir, dass unsere Soldaten für ihren Einsatz bei der schnellen Eingreiftruppe der NATO nicht genügend einsatzbereite Kampfpanzer haben. Und heute zitiert die Rheinische Post nochmal aus internen Berichten und setzt die Liste der Mängel fort. Der Truppe fehlt es an Winterkleidung, an Schutzwesten und Zelte gibt es nicht annähernd so viele, wie man bräuchte. Und die wenigen, die man hat, die sind für den Einsatz gar nicht geeignet. Und dazu kommt noch, dass wir in einem Dreivierteljahr die Führung der NATO-Speerspitze in Osteuropa übernehmen sollen. Thomas Wiegold, Sie sind Journalist und Bundeswehr-Experte. Sie beobachten den Zustand der Truppe seit Jahren. Sie sind wahrscheinlich nicht mal überrascht.
Ich bin nicht wirklich überrascht. Also wenn wir zum Beispiel die Frage der Schutzwesten uns anschauen, vor etwa 3 Jahren hat Deutschland schon mal ein Bataillon gestellt für diese NATO-Speerspitze, die ja jetzt von viel mehr deutschen Soldaten bestückt wird. Und schon damals haben die Soldaten gesagt, wo sind denn unsere Schutzwesten, da fehlt doch was. Das haben die sich dann bundeswehrweit sozusagen zusammengeliehen oder zusammengeklaut. Das Auffällige oder das Erschreckende ist eigentlich, dass sich das in den vergangenen 3 Jahren, obwohl es ja bekannt war, nicht wirklich geändert hat.
Sie sagen, dass die Truppe das fehlende Equipment sich von anderen Verbänden der Bundeswehr klaut, ausleiht. Das heißt, dann entstehen an anderen Stellen dann Engpässe.
Die Bundeswehr hat inzwischen die Situation, dass sie einige wenige Einheiten komplett ausstatten kann. Das geht aber auf Kosten der anderen, die zum Beispiel, das ist das Problem, die Ausbildung nicht weitermachen können, weil einfach bestimmte Ausrüstungsteile, Gerät bis hin zu Waffen fehlt, was für die Ausbildung gebraucht wird, dann wird eben nicht geübt, weil das Gerät für diese eine Truppe nötig ist.
Es fehlt an allen Ecken und Enden und da geht es ja nun wirklich auch um die Basisausrüstung der Bundeswehr. Wie gefährlich ist das eigentlich, denken wir mal an einen Ernstfall?
Nun, es geht der Truppe sehr an die Nieren. Das Problem ist, Soldaten neigen dazu, es irgendwie doch noch hinzukriegen. Und dann funktioniert es halt irgendwie und keiner fragt so genau, warum eigentlich, aber es tut ja. Also es ist mitnichten alles in Ordnung. Es ist bei weitem das meiste nicht in Ordnung. Und wir erleben jetzt einfach die Dinge, die über die vergangenen Jahre, ich glaube auch durch Eigeninitiative von Soldaten und haarscharf am Rande der Vorschriften entlang das irgendwie regeln, dass die ein bisschen überdeckt wurden.
Und wie wir jetzt erfahren, fehlt es den Soldaten bei der NATO-Eingreiftruppe nicht nur an Panzern, sondern auch an Winterkleidung und Zelten. Thomas Wiegold war das, Journalist und Bundeswehrexperte bei NDR 2. Und das ist heute auch noch wichtig. Euro-Finanzminister beraten über möglichen Abschluss der Griechenlandhilfen. Es gilt als sicher, dass sie einen letzten Kredit in Höhe von 6,7 Milliarden Euro freigeben. Das dritte Hilfsprogramm läuft im August aus. Danach will Griechenland finanziell wieder selbstständig werden. A7-Ausbau bei Hamburg kommt gut voran. Zur Stunde findet in Stellingen eine sogenannte Brückenhochzeit statt.
Direkt über Bahngleisen werden zwei riesige Brückenteile aus Stahl aufeinander zugeschoben. Eines von Süden, eines von Norden, bis sie in der Mitte aufeinandertreffen. Es ist die zweite Brückenhochzeit an dieser Stelle. Diesmal für die Fahrbahn Richtung Hannover. Die Gegenrichtung wurde schon vor 2 Jahren fertiggestellt. Bis Ende dieses Jahres sollen dann alle 8 Spuren und die dazugehörigen Lärmschutzwände stehen. Mit rund 150.000 Fahrzeugen am Tag gehört die Langenfelder Brücke in Stellingen zu den am stärksten befahrenen Autobahnabschnitten Deutschlands.
Jan Wiedemann, NDR 2 aktuell. Vorstand und Betriebsräte bei ThyssenKrupp in Emden verhandeln über Zukunft des Standortes. Das Unternehmen will die Schiffsbauniederlassung schließen und die 220 Arbeitsplätze nach Hamburg und Kiel verlagern. Belegschaft und IG Metall fordern stattdessen einen Umbau des Werkes in Emden. Die russischen Athleten starten bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea nach dem Dopingskandal sozusagen nur auf Bewährung. Und wenn irgendwas absolut glasklar sein muss, dann ist das, die Finger von verbotenen Mitteln zu lassen. Und trotzdem gibt es jetzt möglicherweise einen neuen Dopingfall. Ein russischer Curler wurde offenbar positiv auf ein Herzmittel getestet. Der Sportgerichtshof hat wohl schon ein Verfahren eingeleitet und der Athlet selbst soll schon abgereist sein. Dirk Walsdorf, NDR 2 Olympiateam Pyeongchang. Ist der Fall schon bestätigt?
Der Fall ist nur insofern bestätigt, dass der Internationale Sportgerichtshof in der Tat ein Verfahren gegen den Curler Alexander Kruschelnitski eingeleitet hat. Die Öffnung der B-Probe steht noch aus. Dennoch deuten alle Indizien darauf hin, dass er sich genauso verhält, wie hier kolportiert wird. Das wäre ein Dopingfall und in der Tat ist das eine Hiobsbotschaft für die sogenannten olympischen Athleten Russlands, die ja hier auf Bewährung unterwegs sind.
Inwiefern? Was für Konsequenzen wird das für die Athleten haben?
Wir gehen davon aus, dass das ihre Chancen deutlich vermindert, bei der Schlussfeier, so wie sie es sich so sehr wünschen, wieder als russisches Team unter russischer Flagge einlaufen zu dürfen. Die Russen haben klare Bewährungsauflagen. Verstöße gegen die Dopingrichtlinien sind da natürlich die schlimmsten, die man sich leisten kann.
Eine Frage muss ja noch gestattet sein. Was bringt denn Dopen beim Curlen?
Das bringt im zweiten Moment ein bisschen was. Dieses Mittel fördert das Durchbluten aller Systeme, ist ein Herzmittel. Es kann nach der krassen Anstrengung, die Curling übrigens physisch bei dieser Schrubberei, aber auch für den Kopf mit sich bringt, zur schnelleren Regeneration beitragen. Also es klingt im ersten Moment absurd, aber im zweiten hat man wahrscheinlich wirklich Vorteile.
Nun wird es für die Russen bei Olympia möglicherweise relativ ungemütlich. Schauen wir nochmal schnell auf die guten Nachrichten. Die Deutschen haben ja heute noch einige Medaillenchancen.
Genauso sieht's aus. 3 Wettbewerbe und 3 deutsche Chancen. Zum einen im Skispringen, im Teamwettbewerb Deutschland, Norwegen oder Polen. Das ist die Frage ab 13.30 Uhr. Im Zweierbob liegen 3 deutsche Bobs noch in Reichweite der Medaillen. Im Moment führt Nico Walter. Um 12.15 Uhr geht's da schon in den 3. von 4 Läufen. Und schließlich als Schnelllauf Nico Ihle über 500 Meter gehört zum Kreis der Medaillenkandidaten.
Und ein neuer Dopingverdacht gegen einen russischen Athleten überschattet die Olympischen Winterspiele. Dirk Walsdorf, NDR 2 Olympiateam Pyeongchang.
Und das war der NDR 2 Kurier um 12, völlig ungedopt von Petra Sand.
Die NDR 2 Kuriere hören Sie täglich um 12, 17 und 19 Uhr.